Hallo ihr Lieben, buongiorno, zu zuckerfrei beginnt im Kopf. Ich freue mich riesig, dass du da bist, hier bei unserer, ja, zuckerfreien Reise, unserer gemeinsamen zuckerfreien Reise. Ich freue mich wirklich total, ich habe so schöne Nachrichten bekommen, wirklich, und wollte an dieser Stelle eine vorlesen. Die Nachricht ist von Julia und ich hoffe, ich darf sie vorlesen, ich sage den Nachnamen nicht. Julia hat geschrieben, hallo, ich wollte mich unbedingt für deinen Podcast bedanken. Ich liebe deine positive Einstellung und deine Tipps. Durch die werde ich von Tag zu Tag industriezuckerärmer und bin dir so dankbar dafür. Mein Körper und mein Geist verändern sich sichtbar. Ich habe mehr Energie, kein Mittagstief, bessere Laune, einen klareren Blick, reinere Haut und noch viel mehr. Das freut mich so sehr. Oh, um mich erst das zu lesen. Danke für deine Arbeit. Ja, das wollte ich sogar mit euch teilen. Ich kriege ganz viele von diesen Nachrichten und was ich das Allerschönste daran finde, ich dachte eine Zeit lang, okay, ich teile das Thema und ich teile auch super viele Rezepte und ich habe letztens so einen unfassbaren Kuchen bei Instagram geteilt. Einen wirklich, mach ihn bitte nach, ein Käse-Apfelkuchen, der jetzt so perfekt in den Herbst passt. Mein Gott, ist ja lecker, also unfassbar. Das Rezept findest du da und ich freue mich so von Herzen, dass diese Verbindung so krass ankommt. Also was Julia auch geschrieben hat, reinere Haut, bessere Haare, besseres alles und vor allen Dingen klareren Geist. Und ja, das wollte ich unbedingt mit euch teilen. Und für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin jetzt direkt rein mit dieser Nachricht in den Podcast. Ich bin Leandra, ich bin Moderatorin, ich bin Schauspielerin und ich bin Sprecherin und ich habe ganz lange Zeit in meinem Leben wirklich, war ich ein anderer Mensch gefühlt. Ich habe viel mehr gegessen. Ich hatte so oft Heißhunger. Ich sah komplett anders aus. Und ich weiß noch, ich habe mich erinnert, ich weiß nicht, ob ihr auch irgendwie OneDrive habt oder so einen alten Ordner, wo man so immer wieder Erinnerungen sieht. Und ich kriege immer wieder einen Schock, wenn ich sehe, wer ich war. Also wer mein, ja, man sieht ja auch, ne, Gesichtsausdrücke, die aus Gedanken resultieren. Und ich bin immer wieder so, Wahnsinn. Wahnsinn. Und bin jetzt schon gespannt, wie ich erkenne, was ich jetzt heute alles nicht weiß, wenn ich meine Fotos dann irgendwann später sehe. Und ja, aber was ich auf jeden Fall damals nicht wusste, ist, wie krass Industriezucker einfach mein ganzes Wesen verändert. Und zwar wirklich vom Zellkern von Entzündungen, die quasi best of meiner Zellen lahmlegen, indem ich nicht die beste Haut, die besten Haare und vor allen Dingen habe ich auf diesen Bildern gesehen und das war noch meine Sugarholic-Zeit. Ich glaube zu erkennen, meine Fremdbestimmung da zu sehen. Also wirklich ganz woanders war ich da. Ich meine, ich war doch jünger, aber ganz woanders mit dem Geist. Und das ist, finde ich, die schlimmste Kollateralfolge dieses Rattenleben, was man führt. Ich sage immer Rattenleben, weil es gab wirklich ganz furchtbare Experimente damals mit Ratten in dieser Zeit, wo noch unfassbar viele Tierversuche, die finden ja immer noch stattgefunden haben und Ratten, die einfach den Verstand verloren haben, ausgerastet sind, die gar nicht klar bei Geist waren. Und diese Ratte sehe ich auch, wenn ich meine alten Google Drive Bilder sehe. Und ja, falls jetzt irgendwas mit dir resoniert und du sagst, krass, ich kenne es auch, dieses um 17 Uhr, dieses Suchen an jeder Bahnhaltestelle, überall und diese Unklarheit oder auch wenn wir manchmal Entscheidungen nicht treffen können oder auch, also es ist so verrückt, wie viel Einfluss das hat. Genau, darum geht's in diesem Podcast und ja, das wollte ich unbedingt mit dir teilen jetzt mit dieser Nachricht, dass es auch bei euch so einen Effekt hat. Das freut mich von Herzen. Ich wollte noch einen kleinen Disclaimer machen, ihr Lieben. Der Teil 2 der Oliver Brunner Folge, der wird noch hochgeladen. Dieses Wochenende war ein Familientobabo, wo ich einspringen musste. Und deswegen habe ich mich entschieden, jetzt diese Folge mit einem ganz tollen Podcast-Interview einer ganz tollen Frau mit dir zu teilen, wo ich nicht mehr warten konnte. Und die Oliver Brunner-Folge Teil 2 da ein bisschen später hochzuladen. Denn dieses Podcast-Interview ist mit Dana Schwand. Ich weiß nicht, ob du Dana Schwand kennst. Sie ist sehr bekannt. Sie ist Life-Coach. Sie ist Bestseller-Autorin. Sie hat den Podcast, da ist Gold drin und ich finde, also ihre ganze Kraft entwickelt diese Frau auch einfach im Gespräch. Bei ihr geht alles um das Thema Veränderung von Denk- und Verhaltensmustern und das hört sich jetzt so nach, ja, da reden ja viele drüber an, aber ich war so richtig mind-blowing war das für mich, dieses Gespräch. Und meine ganze Woche, seitdem das war, und ich glaube, das war letzten Mittwoch, hat sich, also ich habe das Gefühl, ich bin nur noch so jeden Pfennig am Umdrehen, so von meinem Leben, seit ich mit ihr gesprochen habe. Es geht unter anderem darum, wie du deine Komfortzone verlässt. Und wir haben das alle schon so oft gehört und ich kann es auch nicht mehr hören. Aber was das wirklich heißt und wie deine Komfortzone für dich angelegt war und auch deine Zucker- und Zuckerfrei-Komfortzone, die du darauf beziehen kannst, wie du dein Theaterstück immer wieder wiederholst. Das heißt, das, was dir damals passiert ist, immer wieder wiederholst mit neuen Darstellern in neuen Konstellationen, bis du raustrittst. Und wie du das Gleiche möglicherweise auch mit zuckerfrei machst. Das heißt, immer wieder ein gleiches Schema wiederholst, immer wieder dir schädigende Lebensmittel reinholst, dir schädigende Menschen, dir schädigende Situation. Wirklich, also in diesem Gespräch, es ist auch sehr schnell, also vielleicht hörst du es dir ein, zweimal an, weil ich habe es mir nochmal angehört und war so, ach krass, ich habe nur die Hälfte dann doch verstanden. Also wirklich, ich war unfassbar geflasht, wie sehr man seine Denkmuster und auch in Bezug wirklich auf zuckerfrei, dass du verstehst, woher das kommt, warum wir das auch machen, was wir da für Theaterstücke wiederholen mit Industriezucker. Wirklich, es war ein verrücktes Gespräch und ich bin seit diesem Gespräch nur noch so, okay, krass, was mache ich heute, was heute richtig unangenehm ist. Ich habe das schon länger, dieses Vorhaben, mach jeden Tag was Unangenehmes, was sich rausbringt aus dem, wer du jetzt bist. Aber nach diesem Gespräch verfolge ich das richtig. Ich habe heute richtig unangenehme Dinge auch gemacht und bin richtig froh darüber. Also wirklich, und das ist, seit ich dieses Podcast-Interview geführt habe. Und ich glaube einfach, dass es so ein Meilenstein sein kann, auch für deine zuckerfreie Journey. Wirklich, also ganz viel Freude bei diesem unglaublich spannenden Podcast-Interview mit Dana. Hallo, liebe Dana. Ich freue mich riesig, dass du im Podcast bist. Ich kenne dich schon eine ganz lange Zeit. Mit Ichgold bist du ja vor Jahren, ich weiß gar nicht, vor wie vielen gestartet. Du bist ja, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, eine Koryphäe. Man kommt gar nicht an dir vorbei mit ganz vielen Themen. Angefangen hast du mit Ayurveda, aber hast jetzt ein Riesenspektrum an Dingen. Du hast deinen Podcast Gold ist drin, wo wirklich ganz viele Themen bearbeitet werden, von Selbstführung bis Beziehungen, bis Gesundheit im allgemeinen großen Sinne ist auch drin. Und ich wollte dich sogar in einem Podcast haben, Zuckerfrei Beginn im Kopf, um ja dich zu fragen, wie du das Ganze siehst mit dem Thema Selbstführung, mit dem Thema zuckerfrei werden, mit dem Thema, wie wir uns selbst in unsere Höchstform, aber jetzt nicht höher, schneller, weiter, sondern in Höchstform mit unserer besten Version bringen können. Ja, herzlich willkommen, dass du da bist erstmal.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Dana, nimm uns super gerne einmal mit. Also in deinem Podcast bearbeitest du ja ganz viele Themen. Kannst du mir einmal sagen, wie würdest du die zusammenfassen? Weil es sind ja mehrere Bereiche und trotzdem ist es ein großes Ganzes.
Ja, das ist eine herausfordernde Frage und ich versuche die mal so zu beantworten, dass man sie versteht. Und zwar würde ich sagen, dass der Kern meiner Arbeit ist Bewusstseinsevolution. Das heißt, ich bin Yogi at heart. Ich habe vor 25 Jahren mit Yoga angefangen. Und allem, was damit zu tun hat, also natürlich die ganze Turnerei, damals auch viel, auch bis heute, aber vor allen Dingen das, was im Bewusstsein halt passiert. Das heißt, zu verstehen, dass wir einen Verstand in unserem Kopf haben, der mechanisch reproduziert, was da einprogrammiert wurde in unserer Kindheit. Und der Kern der Absicht, die ich verfolge, ist, dass wir lernen über die Geschichten, die unser Verstand uns erzählt, hinauswachsen und ein Leben von hinterm Verstand führen. Und das, was aber oft in der spirituellen Welt oder in der Yoga-Welt oder so in der östlichen Welt ist, dass es dann darum geht, eher sozusagen die sich zurückzuziehen von dem, was in der Welt passiert, um sich davon nicht ablenken zu lassen. Und in meiner Welt geht es darum, in der Into-Being-Welt, um ins Sein zu kommen. Und dafür aber das Leben zu nutzen, also eher ganz einzutauchen in alles, was Leben bereithält. Das heißt, die Partnerschaft, das Elternsein, das Business, das Thema Geld, das Thema Selbstbewusstsein, das Thema Gesundheit, das Thema Körper, das Thema Selbstfürsorge, das Thema Alltagsgestaltung, was auch immer das ist, sozusagen zu nutzen, ganz einzutauchen, um sich und dann zu üben, sich nicht da drin zu verlieren, sondern das zu nutzen für die Bewusstseinsevolution hinter dem, was unser Verstand uns über das, worum es gerade geht, erzählt.
Mega spannend. Ich finde total interessant den Aspekt, dass du beobachtet hast, dass viele, wenn sie sagen, okay, ich erkenne, dass die Mechanismen so sind, sich eher zurückziehen und dann so eine eigene Welt machen und irgendwie gar nicht mehr teilnehmen an der anderen Welt, also an der Welt draußen. Warum meinst du, wird das denn so gemacht und nicht, wie du das jetzt hinter dem Verstand pflegst, quasi das Leben als Übungsfläche siehst, für genau das umzusetzen?
Also das ist tatsächlich, ich sag mal, in den Schriften verankert, also in einigen von den Schriften. Also es gibt in der, ich sag mal, im Yoga oder in den östlichen Philosophien tatsächlich zwei Varianten. Das eine ist zu verstehen, dass die Welt, wie wir sie wahrnehmen, nicht so ist, wie wir sie wahrnehmen. Also dass wir, dass all das, was wir im Außen erleben, egal ob das ist, wie sich unser Partner gegenüber uns verhält oder keine Ahnung, dass uns der Bus vor der Nase weggefahren ist oder wie sich unsere Mitarbeiter mit uns verhalten. Es ist alles ein Spiegel von dem, was im Inneren passiert. Und deswegen ist es wichtig, sich mit dem Inneren zu beschäftigen und sich nicht von dem Äußeren ablenken zu lassen. Und es gibt, wenn man sagt, irgendwie das wird ja wie in der Meditation propagiert, das Zurückziehen der Sinne und das sich eben nicht mehr ablenken lassen von all den Reizen und dem, was Leben über unsere Sinne nach innen spült. Das ist auch total funktional für einen bestimmten Aspekt. Also es ist nicht nur oder nicht so sehr, dass ich das nur beobachtet habe, sondern es ist tatsächlich eine Strategie, um zu lernen, mit dem Bewusstsein zu arbeiten. Und es gibt aber auch andere Strömungen, so wie im Tantra, jetzt nicht bezogen auf sexuelle Praktiken, sondern in der tantrischen Philosophie, dass es auch da darum geht, sozusagen die Bewusstseinszustände verändern über das Eintauchen in die Sinne. Aber die Herausforderung ist eben, die Sinne zu nutzen und sich darin nicht zu verlieren. Weil die meisten von uns, ich würde sagen, keine Ahnung, und don't quote me on the numbers, sage ich gerne, ist sowas wie 97-98% der Menschheit, wir leben gefangen in den Geschichten des Verstandes. Das heißt, wir glauben dem, dass wir irgendwie in einem Körper leben aus Fleisch und Blut, der bestimmten Regeln folgt. Und wir glauben, dass es irgendwie dass keine Ahnung, unser Partner das Problem ist, wenn wir mit dem in Interaktion sind und dann denken, er ist aber nicht so, wie ich will. Und dann, oder das und das verletzt mich. Oder warum hat er das gesagt? Oder warum hat sie das gesagt? Aber verstehen nicht, dass alles, was wir erleben, ein Spiegel im Inneren ist. Aber dass wir, wenn wir aus der Haltung heraus leben, alles im Außen ist ein Spiegel von dem, was in mir drin ist, dann kann ich alles, was passiert, nutzen für die Evolution im Inneren. Aber es ist herausfordernd, weil, ich meine, unsere Augen sind nach draußen gerichtet. Das heißt, wir haben die Tendenz, Leben zu betrachten als Ding, als etwas, was da draußen passiert. Das ist sozusagen wie so ein Cosmic Joke, dass wir einerseits darauf programmiert sind, uns im Leben zu verheddern, aber andererseits eigentlich dafür hier sind, um uns darüber hinaus zu entwickeln.
Wow. Also, das ist unglaublich spannend, dieses sich verlieren durch die Sinne und trotzdem ist es die Erweiterung selbst. Also, ich kann es gar nicht so gut wiedergeben, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Was meinst du, warum diese Jokes eingebaut sind, diese Verhedderungsmöglichkeiten durch Augen, Sinneswahrnehmungen und Co.?
Ich glaube, das ist der gleiche Grund, weshalb es auch Konditionierung gibt. Weil ich weiß nicht, ob du diesen Gedanken kennst. Ich habe den lange selber gehabt und kenne das ganz viel von den ganzen Leuten, mit denen ich zusammen arbeite, ist, dass wir oft denken, es wäre doch so cool, wenn wir auf die Welt kommen und dann also sozusagen rein bleiben und nicht sozusagen Konditionierung passiert. Die Konditionierung unseres Bewusstseins passiert in den ersten 7 Jahren unseres Lebens bummelig, sagt man ungefähr. Und es wäre doch eigentlich so cool, und ich habe da vor allen Dingen immer viel drüber nachgedacht, bevor ich Mutter geworden bin, aber schon ein paar Jahre her, mein Ältester ist 18, dass ich immer dachte, es wäre so cool, wenn ich aufgeräumt wäre, bevor ich ein Kind kriege, damit ich dem das nicht weitergeben muss, weil ich viele Vorwürfe hatte an meine Eltern, dass die hier mir ihren ganzen Bullshit sozusagen weitergegeben haben. Aber diese Konditionierung, die bei uns allen passiert, egal wie glücklich und schön unsere Kindheit war oder wie schrecklich unsere Kindheit war, ist, glaube ich, der gleiche Grund, weshalb genau das, was du gerade gefragt hast, passiert. Das heißt, dass wir uns sozusagen in den Sinnen verlieren, weil wir uns nicht als bewusst wahrnehmen könnten, wenn wir nicht auch die Erfahrung machen würden von unbewusst. Das heißt, es braucht sozusagen die Polarität, dass wir uns verlieren in den Geschichten, die unser Verstand uns erzählt nach der oder während der Programmierung sozusagen in der Kindheit. Und dann sind wir aber eigentlich darauf ausgerichtet, dass wir uns da rausarbeiten, wie als würden wir sozusagen auf die Welt kommen und dann kommt so ein Kokon um uns drum, wie das bei Schmetterlingen der Fall ist. Und bei Schmetterlingen, du kennst die Geschichte bestimmt, das heißt, da wurde schon mal versucht, dass der Kokon geöffnet wurde, damit die sozusagen leichter rauskommen. Aber die kamen raus, aber die konnten dann nicht fliegen. Das heißt, die brauchten den Prozess, sich rauszuarbeiten durch den Kokon, um fliegen zu können. Und ich glaube, das ist der Teil, sozusagen die Ablenkung der Sinne oder auch die, warum Konditionierung passiert, weil wir brauchen den Prozess, des uns darüber hinaus zu entwickeln, das rauszuarbeiten aus unserem Kokon, um das zu verwirklichen, wofür wir eigentlich hier sind. Das heißt, es ist irgendwie ein bisschen absurd, weil irgendwie denke ich mir, es kann ja nicht so schwer sein, dass wir irgendwie so krass programmiert sind, darauf immer wieder uns zu verheddern in Leben. Ja, und doch ist das Rausarbeiten daraus das, was dann also ein unendliches Maß an Lebendigkeit und Liebe und Verbundenheit und Präsenz und Bewusstsein erst möglich werden lässt, glaube ich.
Spannend. Durch die Trainingseinheit eigentlich das, ne, wie der Schmetterling, der den Gegendruck zum Kokon eigentlich blau braucht, um dann draußen sein zu können. Es ist total spannend. Ich weiß, Ayurveda ist ja nur ein altes Thema bei dir. Was ich aber spannend finde in deiner ganzen Arbeit, ich finde, du näherst dich auch durch Modelle oder durch was du jetzt machst, immer so einer Wahrheitssuche. So beobachte ich dich jetzt so in allem, was du machst. Und bei Zuckerfrei Beginn im Kopf geht es eigentlich auch darum, dass Industriezucker ganz oft auch dadurch, dass es einfach super niedrig schwingt, uns abhängig machen kann. Also man ist wie so eine, also das hat einfach unfassbar viele Wirkungsweisen, hat auch, man sagt auch, verschleiert den Zugang zur Intuition, also hat wirklich unglaublich viele Wirkungsweisen. Hast du Erfahrungen damit gemacht, dass Ernährungsweisen, und es muss gar nicht Ayurveda sein, dir dabei helfen, vielleicht entweder dich nicht von der Außenwelt ablenken zu lassen oder vielleicht dich so auszurichten, dass du sie nutzen kannst als Trainings-Kokon-Rausdrück-Übungsfläche?
Ja, also aus ayurvedischer Sicht ist es natürlich so, dass jedes Nahrungsmittel eine Wirkung hat auf uns und zwar auf unterschiedlichsten Ebenen, also auf körperlicher Ebene, aber eben auch auf zum Beispiel mental oder emotionaler Ebene. Deswegen ist das natürlich auch bei Zucker der Fall und da kann ich irgendwie total mitgehen. Das, was mich tatsächlich im Heute fast noch mehr interessiert oder fast noch mehr, ich bin ja irgendwie in so einem krassen Gesundheitscoaching seit irgendwie jetzt einem knappen Jahr, wo ich halt direkt irgendwie immer den Einfluss von Nahrung irgendwie auch merke und habe auch viel gefastet, wo man dann halt ja gar nicht isst. Aber das, was mich tatsächlich sehr viel mehr interessiert, ist die Haltung, aus der heraus ich esse. Und dann die Haltung, aus der heraus ich wähle, Zucker zu essen, die Haltung, aus der heraus ich wähle, keinen Zucker zu essen, die Haltung, aus der heraus ich überhaupt keine Ahnung, zu viel esse, zu wenig esse, dass die falschen Dinge esse, die mir eigentlich nicht gut tun, weil das hat ja was damit zu tun, wie bin ich mit mir selbst. Und die meisten von uns sind gefangen in, ich sag mal, die diversen, verschiedensten Selbstsabotage-Strategien. Und Nahrung ist eben einer der wichtigsten oder eine der direktesten Möglichkeiten, sich selbst zu sabotieren. Sage ich mal. Und dadurch, dass das so eng mit der Konditionierung verbunden ist, ist das für viele auch am schwersten, irgendwie daraus aus den Mustern auszusteigen. Weil ich meine, wir kommen zur Welt und direkt sind wir abhängig nahrungstechnisch, wenn wir gestillt wurden, von der Brust unserer Mutter. Und es passiert sofort Interaktion zwischen Mutter und Kind oder auch zwischen, ne, wie ist der Vater damit, wenn das Baby irgendwie schreit und irgendwie Muttermilch will oder so. Oder auch wenn dann nicht gestillt werden kann und dann die Flasche ist, auch das hat wieder eine Implikation. Wie geht es der Mutter damit, dass sie nicht stillen kann? Und dann, das heißt, das ist alles sofort, die Nahrungsaufnahme wird sofort verknüpft mit Liebe und mit Nähe und mit Nervensystemberuhigung. Das heißt, bei den Babys läuft das ja nicht kognitiv ab. Die haben irgendwie ein Unwohlsein und dann brüllen die oder sagen irgendwie Bescheid, werden genölig. Und die Lösung ist Nahrung und Nähe. Das kommt immer im Paket. Und deswegen ist das bei uns so krass verknüpft. Nahrung und Nähe oder mich wohlfühlen und Nervensystemregulation. Das heißt, wenn ich mich irgendwie unwohl fühle, und das ist ein großes Problem, dann haben die meisten von uns die Tendenz, diese Gefühle des Unwohlseins, egal was das ist, ob das jetzt Trauer ist, Einsamkeit, Schmerz, Wut, Unsicherheit, Stress, egal, nicht fühlen zu wollen, weil wir nie gelernt haben, diese Gefühle zu halten. Das heißt, wir verbringen eigentlich unser Leben lang damit, zu versuchen, diesen Gefühlen, die wir nicht fühlen wollen, auszuweichen. Und eine Strategie, die wir direkt ganz am Anfang unseres Lebens gelernt haben, ist, ich fühle mich unwohl im Körper, Ausweichstrategie ist Nahrung und dann kommt Nähe oder ich fühle mich irgendwie verbunden. Das heißt, eine super beliebte Ausweichstrategie, wenn ich irgendetwas nicht fühlen muss, ist Nahrungsaufnahme irgendwie oder auch Alkohol, also irgendeine Form von
Konsumieren, oder? Ja, orales Konsumieren.
Oralem Konsumieren, genau.
Ja. Das ist ja unglaublich spannend. Also das habe ich noch nie so gesehen, dass das direkt im Paket kommt, Liebe und Nahrung, dass es direkt so ein Paket ist und das dann zur Regulation auch später, das kennt man ja. Aber wie würdest du sagen, könnte das zur Selbstsabotage ausgelegt sein? Und wie hast du, ich meine, du hast dich jahrelang damit beschäftigt, machst jetzt selbst ein Gesundheitscoaching. Jetzt hast du das ja noch so wie so ein Fächer erweitert, weil es ja eigentlich ist es ja punktuell für was viel größer ist. So sehe ich das immer. Das ist wie, als würde man den Finger reintun, aber eigentlich ist man in einem Riesensee, wo anderes auch noch drin ist. Also wie kamst du denn darauf, dass du dich damit beschäftigt hast? Also wie kamst du darauf, dass das ein Weg ist, für dich zu verändern? Oder auch jetzt, du bist ja die Expertin auf dem Gebiet und trotzdem machst du jetzt ein Coaching wieder selbst für dich und bist ja selber auch Coach. Also wie kommt das?
Was meinst du genau? Wie kommt es, dass ich mich mit Essen oder Ernährung
beschäftige? Genau, dass du jetzt, obwohl du so viel weißt, jetzt nochmal in Gesundheitscoaching reingekommen bist. Weil man könnte ja sagen, du weißt ja eigentlich alles jetzt darüber. Also das finde ich spannend. Was hast du, was wolltest du daraus nehmen? Weißt du, man macht ja immer was, wenn man was bekommen will auch.
Ja, also es ist ganz simpel. Ich habe seitdem meine Tochter geboren ist, das ist 14 Jahre her, Haarausfall. Und ich habe alle möglichen Sachen versucht, natürlich mit Ayurveda und Panchakarma-Kuren und Blutbildanalyse und Supplements und was ich alles gemacht habe, versucht sozusagen rauszufinden, was das ist und das loszuwerden. Und das hat bisher nicht geklappt. Deswegen war ich permanent immer wieder dennoch auf der Suche, keine Ahnung, weißt du, auch mit Friseuren gesprochen, irgendwelche Haarmittel, alles Mögliche benutzt. Und zwar nicht, weil mir meine Haare an sich so wichtig sind, obwohl ich schöne Haare auch schön finde. Sondern weil ich die ganze Zeit denke, es muss irgendein inneres Ungleichgewicht geben, weil es ist nicht natürlich, dass der Körper die Haare abschmeißt. Ja. Und das will ich rausfinden, um das zu lösen. Und das war jetzt das Coaching, was ich da jetzt mache. Das war einfach eine Empfehlung von einer Freundin, mir das mal sozusagen anzugucken. Und ja, ich habe im Human Design die Dreierlinie, ich muss alles ausprobieren. Deswegen habe ich gedacht, ich teste das mal und ich bin sehr begeistert davon.
Gibt es eine Korrelation zwischen dem, was du jetzt zu dir nimmst und deinen Haaren? Hast du das direkt schon beobachten können?
Also der Haarausfall ist tatsächlich fast schlimmer aktuell, als er das vorher war. Was aber daran liegt, dass ich durch so einen bestimmten Gesundheitsprozess sozusagen durchgeleitet werde. Das würde jetzt wahrscheinlich zu weit. Also ich kann es dir auch nur im Ansatz erklären, weil es ist hochkomplex. Functional Nutrition oder so heißt es. Glaube ich, weiß ich gerade gar nicht ganz genau. Es ist aber sehr ganz auch mit Bewegung und Schlaf und Nervensystemregulation und tausend Supplements. Also alles ist sozusagen alles inkludiert. Aber was da der Fall ist, dass wir bestimmte Ungleichgewichtszustände gefunden haben, die von denen ich nicht wusste. Ich habe zum Beispiel ein Ungleichgewicht in meinem Zuckerstoffwechsel, was ich seit jetzt einem Dreivierteljahr quasi, wo wir daran arbeiten, das zu regulieren. Und ich habe mein Darm ist zum Beispiel nicht besonders gut darin, Nährstoffe zu absorbieren. Weil ich habe natürlich jahrzehntelang mich mit Ayurveda, ich sag mal, top ernährt und habe alle Nährstoffe zu mir genommen, die ich eigentlich bräuchte. Und das sagt Ayurveda ja tatsächlich auch, das ist aber irrelevant, was du oben reintust, wenn du es nicht verstoffwechselt kriegst und dein Körper die Nährstoffe sozusagen nicht absorbiert kriegt, dann kannst du noch so viel oben reintun, dann kommt es halt nicht an im Körper. Und mein Darm ist einfach, ich weiß nicht, ob geschädigt, aber zumindest nicht besonders gut da drin, diese Nährstoffe zu absorbieren. Das heißt, das ist zum Beispiel eine zweite Baustelle, an der wir gerade arbeiten. Und die Prozesse, die ich durchlaufe, um zum Beispiel an dem Zucker oder an der Absorptionsstörung, wenn man das so nennen will, zu arbeiten, beinhaltet Reinigungsprozesse. Und die Reinigungsprozesse, die ich durchlaufe, die bewirken eben auch, dass der Körper auch andere alte Zellen abwirft, nicht nur die Geschädigten in meinem Körper, sondern eben auch im Moment noch die Haare, weil ich noch in diesem Reinigungsprozess bin und noch nicht wieder in dem Aufbauprozess angekommen. Deswegen sind die Haare tatsächlich aktuell noch nicht besser geworden, aber vieles andere, viele Werte sind tatsächlich besser geworden und ich sag mal, fingers crossed, dass wenn wir in die nächste Phase, wo es um Aufbau geht, das ist das, was Sie sagen, dass sich das dann automatisch tatsächlich verändern wird mit meinen Haaren. Aber es geht mir ja tatsächlich auch nicht prima um die Haare, sondern um dieses Ungleichgewicht, um die Haare zumindest. Ja. Und wahrscheinlich ist das einer der Gründe, viele Ungleichgewichtszustände gefunden, an denen wir jetzt arbeiten und die lösen wir jetzt auf.
Spannend. Und weiß man auch, warum das Ungleichgewicht kommt? Also, oder die Frage wäre auch, gibt es Menschen, die haben kein Ungleichgewicht in irgendwas? Oder ist das unmöglich in der Verflechtung mit der Welt, wo wir dann doch sind?
Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, Leben ist ja nie, wenn man sich auch die Natur anguckt, ist ja nie statisch im Sinne von, ah ja, heile, bist jetzt im Gleichgewicht, wir haben das erledigt, happily ever after, sondern es ist ja eigentlich ein permanenter Prozess von Evolution. Es ist sowieso der Prozess, wie wir, wenn wir gehen, das ist ja auch eigentlich ein kontrolliertes Fallen. Wir setzen einen Fuß nach vorne und wir sind das Gleichgewicht und dann fallen wir von einem Fuß auf den nächsten. Und ich glaube, Leben an sich ist so. Das heißt, das Gleichgewicht ist kein statischer Zustand, sondern eigentlich befinden wir uns aufgrund von, dann ist es halt Tageslicht, dann ist es Nacht, dann ist es irgendwie kalt draußen, dann verändert sich die Jahreszeiten, dann ist es nass. Und unser Körper ist ja permanent gefordert. Das sind ja nur die natürlichen Zustände. Da gibt es ja noch Stress und Dinge, die wir tun und so weiter und so fort. Ist ja permanent der Notwendigkeit ausgesetzt, zu adaptieren. Das heißt, eigentlich schubst uns Leben dauerhaft, permanent, immer aus dem Gleichgewicht. Und unser Körper und Geist und unser ganzes System ist sozusagen gefordert, immer wieder zurückzuwählen, zurückzukommen, ins Gleichgewicht zu finden. So wie in der Meditation wir ja auch eigentlich, würde ich sagen, die meisten von uns vielleicht 90% der Zeit eigentlich in Gedanken verloren sind. Und die Arbeit ist, immer wieder zurückzufinden, zum Beispiel zu dem Atem oder dem anderen Fokuspunkt. Und ich glaube, so ist Leben auch. Deswegen weiß ich nicht, können wir an sich im Gleichgewicht sein? Ich weiß nicht, ob das überhaupt das Ziel von Leben sein kann, sondern dass wir eigentlich, ich glaube, die Lebendigkeit, die liegt nicht in statischem Gleichgewicht, sondern eher in den Tönen dazwischen, in der Bewegung, die entsteht, uns immer wieder ins Gleichgewicht zurückzuholen. Und auch das ist vielleicht so ein Cosmic Joke, dass wir halt gefordert sind, das immer wieder zu wählen. Immer wieder zu wählen und immer wieder anzupassen. Das hält uns ja auch, ich sag mal, auf Trab oder sozusagen in der Notwendigkeit, das immer wieder neu zu wählen, im Grunde in jedem Moment.
Und das Spannende, also ich finde es unfassbar spannend, wie du das auch beschreibst, also allein das Bild, dass man, wenn man geht, eigentlich immer wieder fällt und es dann so justiert, dass man sich mit dem nächsten Schritt aufhängt. Und dass es um die immer wieder Adaption zum Gleichgewicht geht. Und ich habe gerade gedacht, ich wollte gerade was dazu sagen, jetzt habe ich den Gedanken verloren. Dass man sagt ja auch, es gibt ja gar keine Statik. Also entweder es fällt oder es geht hoch. Es gibt es gar nicht. Also entweder hoch oder runter. Und dass es wahrscheinlich wirklich gar nicht möglich ist, gleich zu bleiben. Und viele sind ja immer in dieser Hassel, Hassel, Hassel hoch. Aber es ist immer so. Das finde ich total schön, dass du das so beschreibst. Dass es immer eine Disbalance und eine Balance finden ist. Anstatt eine Statik immer auf dem Gleichen.
Ja, ich glaube, wir können davon ausgehen, dass wir eigentlich immer slightly off sind sozusagen. Und unsere Aufgabe ist es eher, immer wieder neu zu wählen, Gleichgewicht zu finden.
Weil ins Ungleichgewicht kommt man ja unfassbar schnell, könnte man ja auch sagen, mit allem. Also einmal diesen Weltablenkungen, Zucker, Fernsehen, was es noch alles gibt. Und dann, das ist die Herausforderung, oder?
Ja, voll. Vor allen Dingen, wenn wir noch tiefer gucken zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, haben wir ja das Problem, dass unser Verstand, der bei uns in unserem Kopf sitzt, das ist ja eine Gedankenproduktionsmaschine. Der produziert den ganzen lieben langen Tag Gedanken. Die wählen wir ja nicht. Ich sage immer gerne, wir denken nicht, sondern wir werden gedacht. Der Kopf produziert, unser Verstand produziert Gedanken, ohne dass wir diese Gedanken wählen. Wenn wir die wählen könnten, dann würden wir bestimmt an bestimmte Dinge nicht denken wollen und an bestimmte Dinge aber doch lieber denken wollen. Es ist aber nicht so leicht, wie wir sehen, wenn wir uns in die Meditation setzen, da Eingriff zu nehmen. Und das eine ist sozusagen strukturell, wie in der Meditation, grundsätzlich zu versuchen, Konzentration zu üben oder sozusagen eingreifen zu können. Und das andere ist aber bezogen auf den Inhalt der Gedanken, die der Verstand wählt. Woher nimmt der denn die Gedanken? Wenn ich die nicht bewusst wähle, wie wählt der denn diese Geschichten aus und wo kommen die eigentlich her? Und das ist halt der Inhalt der Gedanken, die kommen aus der Konditionierung, aus der Kindheit. Das heißt, die Gedanken, die ich heute denke, sind die Folgen der exakt gleichen Logik, die ich in der Kindheit mir angeeignet habe. Ich habe in der Kindheit irgendwann mal geschlussfolgert, ah, so funktioniert Leben. Ah, so funktioniere ich in Relation zu anderen, so funktioniere ich in Relation zu Autoritäten, so funktioniere ich in Relation zu Männern, zu Frauen, so funktioniert Geld, so funktioniert, keine Ahnung, Gesellschaft, so funktioniert Partnerschaft, so funktioniert Job, Berufung. Ich habe mir in der Kindheit ausgedacht oder geschlussfolgert aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, ah, so funktioniert das alles. Und dann folgt der Verstand dauerhaft der gleichen Struktur, den gleichen Dingen, die ich geschlussfolgert habe. Der ersetzt so ein bisschen die Inhalte. Ich denke dann nicht mehr über Mama und Papa nach, sondern ich denke dann über vielleicht meinen Partner nach und meine Freundin und meine Kinder oder so. Also die Statisten auf der Theaterbühne meines Verstandes, die verändern sich und das Bühnenbild verändert sich ein bisschen, aber die Storyline ist immer exakt die gleiche. Das heißt, ich bin sozusagen gezwungen, die immer gleiche Geschichte aus der Kindheit zu erzählen, auch wenn es so aussieht, als wäre das nicht so. Es sei denn, ich lerne, hinter den Verstand zu gucken. Und das an sich ist sozusagen eine Produktion von Ungleichgewicht. Wenn ich diese Gedanken denke, die aus der Kindheit kommen, bedeutet das, dass ich meine Vergangenheit im Heute immer wieder reproduziere. Weil meine Gedanken produzieren Gefühle, meine Gefühle produzieren Handlungen, aus meinen Handlungen entstehen Erfahrungen und die Erfahrungen bestätigen die Gedanken, die ich am Anfang schon gedacht habe. Das ist so ein Zyklus, den ich immer wieder durchlaufe, wenn ich nicht beginne auszubrechen. Und dieser Zyklus, wenn der aus der Kindheit kommt, ist aber eine Reproduktion von meiner Kindheit im Heute und das an sich ist Ungleichgewicht. Das heißt, wenn ich ins Gleichgewicht, was auch immer das genau bedeutet, kommen will, immer wieder jeden Moment aufs Neue, wie in der Meditation, müsste ich lernen, jeden Moment neu wählen zu können, hinter diese Geschichten, die aus meiner Kindheit reproduziert werden, zu gucken, um von da aus dem Leben zu begegnen. Ich sage total gerne, in meiner Welt geht es nicht darum, sich besser zu fühlen, es geht nicht darum, irgendwie tollere Ergebnisse zu haben, sondern es geht darum, die Qualität des Erlebens von Leben zu steigern.
Mhm.
Unabhängig davon, was in Leben gerade stattfindet, die Qualität des Erlebens zu verändern, weil wir Leben von hinter den Geschichten erleben können, anstelle von durchgefiltert durch die Geschichten, die unser Verstand aus der Kindheit reproduziert.
Wow, es ist unfassbar spannend. Also ich finde dieses Modell so unglaublich, dass wir uns immer wieder neue Protagonisten in den Theaterstücken, die wir als Kindern aufgeführt gesehen haben, suchen. Und das ist ganz spannend, wenn wir Angst wir als Kind hatten, dann suchen wir uns immer wieder neue Dinge, wovor wir, also das ist ja unglaublich und ich kannte das jetzt gar nicht so in dieser Übersetzung, ich dachte immer, okay, also dass man sich da neue Darsteller quasi sucht, aber dass das Theaterstück so die gleiche Daily Soap eigentlich immer ist, die man irgendwie hatte und es ist immer die gleiche, das ist ja Wahnsinn, wie bist du denn darauf gekommen? Weil man weiß ja, man kennt ja dieses, man reproduziert, man sucht sich den gleichen Partner, aber diese Umbesetzung des Theaterstücks, das kannte ich jetzt noch nicht.
Naja, das ist ein Bild, was mir irgendwann gekommen ist, weil das ist ja wie eine Reinszenierung, weil das, was wir oft wissen, wie du das sagst, ist, dass wir dann sagen, ich will es auf gar keinen Fall so machen wie meine Eltern und dann reden wir mit unseren Kindern und hören die gleichen Sachen, die aus unserem Mund kommen, wie das, was wir niemals sagen wollten. Oder wir finden, wir wollen auf gar keinen Fall so eine Beziehung haben, wie unsere Eltern die hatten und dann finden wir uns in einer Partnerschaft wieder und denken, der ist doch genau wie mein Vater oder der ist doch genau wie meine Mutter. Wie kann denn das sein? Das heißt, punktuell kriegen wir das schon mit oder dass wir, keine Ahnung, unsere Mutter hatte immer Schwierigkeiten mit ihrem Gewicht und wir finden uns wieder und haben auch immer Schwierigkeiten mit unserem Gewicht. Das heißt, so punktuell wissen wir das eigentlich, also dass es irgendwie einen Zusammenhang gibt. Aber wenn wir uns nicht mit Bewusstseinsevolution beschäftigen, und ich mache das halt seit 25 Jahren super intensiv jeden Tag, dann fällt uns das halt einfach nicht. Dann fällt uns das nicht in dem Maße auf, weil unser Verstand die Tendenz hat, sich zu verlieren in Leben. Ich kriege das nicht mit, sondern ich denke dann einfach nur so, ich versuche halt den Streit mit meinem Mann jetzt irgendwie zu klären oder ich versuche jetzt irgendwie die Gehaltserhöhung zu bekommen oder ich will dann jetzt endlich mal mehr Geld haben, weil ich in Urlaub fahren will. Das heißt, ich bin dann beschäftigt mit den Dingen des Lebens, was aber eigentlich nur die Ablenkung ist, weil darum geht's gar nicht. Weil das abgelenkt zu sein von, ich will jetzt keine Ahnung mehr Geld oder ich will mich selbstständig machen oder Unternehmen gründen oder ich will jetzt aufhören Zucker zu essen oder was auch immer das ist, ich will mein Buch schreiben, I don't know, sind halt alles nur die Geschichten, in denen wir uns verheddern. Das heißt nicht, es gibt ja diesen schönen Spruch, vor der Erleuchtung gehst du Holz hacken und Wasser holen und nach der Erleuchtung gehst du auch Holz hacken und Wasser holen. Also es verändert sich sozusagen nichts bezogen auf die Teilnahme an den Geschichten des Lebens, aber es verändert sich die Qualität, in der wir das erleben und vor allen Dingen verändert sich die Wahlmöglichkeit. Weil wenn ich nicht mitbekomme, dass ich in den Geschichten verheddert bin, dann rege ich mich auf darüber, dass ich schon wieder übergangen wurde bei der Gehaltserhöhung. Wenn ich außerhalb der Geschichten bin, dann denke ich so, okay, krass, ich wurde übergangen bei der Gehaltserhöhung. Was in meinem Bewusstsein hat dazu geführt und was kann ich daraus lernen? Beziehungsweise interessant, wie mein Mensch, sage ich gerne, ich und mein Mensch, wie mein Mensch das wahrnimmt, sozusagen diese Gehaltserhöhung zu erleben und dann aber wählen zu können. Und ah, krass, okay, da fließt so ein Gefühl durch von Ungerechtigkeit oder von Trauer oder von nicht gesehen werden. Aber ich bin da nicht traurig oder ich bin nicht wütend und stecke da drin und finde das blöd, sondern ich bin parallel anwesend und kann sehen, okay, krass, oh ja, da ist Trauer bei mir. Puh. Okay, wow. Das finde ich total fies und ich fühle mich genauso wie damals, als mein Papa mir gesagt hat, du darfst nicht mit deiner Freundin noch eine Stunde länger draußen bleiben oder was auch immer das war. Mhm. Dann festzustellen, okay, krass, da ist die Parallelität. Ja, okay, das ist, weil ich mir eine Geschichte im Heute reproduziert habe, die gleiche Erfahrung, das gleiche Gefühl, was abgespeichert ist, weil ich die noch nicht losgelassen habe. Aber wenn ich die wahrnehmen kann, erleben kann von außerhalb der Geschichte, dann fängt es langsam an, sich aufzulösen. Und das bedeutet, dass das Theaterstück meines Lebens weniger gravierend wird und ich die Möglichkeit habe, Geschichten vorsätzlich wählend neu zu schreiben. Und dann wird es möglich, dass ich sozusagen das Spiel des Lebens spiele und nicht da drin verloren bin. Denkst du, ich will jetzt aber, ich brauche unbedingt die Gehaltserhöhung. Dann denkst du, okay, pass auf, ich gehe jetzt mal los für eine Gehaltserhöhung, mal gucken, was passiert. Entweder sie kommt oder sie kommt nicht. Und ich bin gespannt, wer ich werde unterwegs, auf dem Weg, eine Gehaltserhöhung zu wollen, aber es ist irrelevant, ob ich sie jemals kriege oder nicht, weil das ist sowieso nur ein Spiel.
Also ich bin absolut fasziniert, wie du, also deine Fähigkeit, das auch so, also das ist absolut beeindruckend, wie du das erklärst, wirklich, also Hochachtung. Ich finde auch gerade so unglaublich dieses Bild, dass man Holz hackt davor und danach. Vielleicht hat man dann noch andere Wahlmöglichkeiten. Und was ich auch spannend fand, dass du gesagt hast, dass in dem Bewusstsein über das Spiel des Lebens oder dass wir es reproduzieren, können wir uns davon ein bisschen ablösen. Das heißt, wir können dann, das hast du gesagt, wenn wir das verstehen mit mein Mensch, also ich bin das Bewusstsein und mein Mensch hat jetzt diese Gefühle, das finde ich so ein gutes Bild, wirklich unfassbar, heißt, wir können dann irgendwann, also gibt es die Möglichkeit, dass wenn wir das erkennen mit mein Mensch und mit was da los ist, dass wir aus der Reproduktion aussteigen können oder ist das gar nicht das Ziel?
Ja und nein. Also ich würde sagen, ich steige einfach relativ oft immer wieder aus. Das heißt nicht, dass ich nicht wieder einsteige, weil der Verstand einfach so programmiert ist. Aber je länger ich auf diesem Weg bin, desto mehr habe ich Phasen, in denen ich außerhalb von den Geschichten lebe und beobachten kann, was passiert. Quasi als Bewusstsein dabei bin, während ich Leben gestalte. Und ja, es ist das Ziel, auszusteigen, und das ist jetzt ein bisschen paradox. Also es ist das Ziel, auszusteigen aus dem Theaterstück des Lebens, was ich mir bisher erzählt habe. Und gleichzeitig ist es wichtig, sich da nicht sozusagen anzuhaften, dass das die Notwendigkeit ist. Weil wenn ich dann wieder denke, okay, jetzt mache ich ein neues Ziel da draus, jetzt ist mein Ziel nicht mehr, keine Ahnung, die Gehaltserhöhung zu bekommen, jetzt ist mein Ziel, auszusteigen aus dem Leben, dann kann ich diesen Prozess wieder instrumentalisieren, um mich zu verfangen, wieder zu verheddern in dem, was Leben bedeutet. Das heißt, es braucht sozusagen ein gewisses Maß an Detachment, aber gleichzeitig dennoch würde ich sagen, ja, das ist der Weg into being, ins Sein, deswegen heißt meine Methode into being, Leben immer mehr im Sein zu leben, immer mehr von außerhalb der Geschichten das zu leben. Und das bedeutet, dass ich wie in dem kontrollierten Fallen, was gehen bedeutet, weiß, dass die meiste Zeit werde ich im Fallen sein und ich investiere immer wieder da rein, zurückzukommen zu, ah, warte mal kurz, nicht wieder verhindern, ah ja, warte mal ganz kurz, darum geht's gar nicht, ah ja, warte mal ganz kurz, nee. So.
Und ja, das ist unglaublich spannend, also dass die Sache an sich auch wieder ein Selbstzweck werden kann, der zu Verhedderung führen kann.
Ja, und es ist so, dass dir der Gestaltungsspielraum sich einfach radikal verändert, also innerhalb dessen, wie ich sag mal, ich die Welt betreten habe und meine Konditionierung und die Erfahrung, die ich in meiner Kindheit gemacht habe, war ich nicht programmiert auf 23 Jahre Partnerschaft so glücklich wie noch nie. Ich war nicht programmiert darauf, ein Millionen-Business aufzubauen. Ich war nicht programmiert darauf, die Qualität an Beziehung zu meinen Kindern zu führen, die ich heute mit ihnen führe, in Liebe verbunden, in tiefem Vertrauen, gegenseitigem Vertrauen. Also das war in meiner Programmierung nicht enthalten. Aber ich habe sozusagen den Kokon meiner Programmierung genutzt oder nutze ihn immer noch täglich, bin weit entfernt von fertig, um mich sozusagen Stück für Stück meine Muskeln zu trainieren oder rauszukommen aus diesem Kokon, um bewusster und präsenter zu sein. Und das hat mir ermöglicht, einen größeren Gestaltungsspielraum zu haben, der diese Ergebnisse in meinem Leben erschaffen hat. Weil ich, also all das ist nur möglich, weil das, was außerhalb meiner programmierten Geschichte sozusagen liegt, weil ich kontinuierlich da rein investiere, daraus zu wachsen.
Das heißt, du hattest die Wahlmöglichkeit und konntest die Geschichten neu wählen, wie du gesagt hast, dass du eben so unfassbar erfolgreich mit dem, was du machst, bist, dass du diese Bindung hast, wie du sie eben nicht reinprogrammiert bekommen hast und auch nicht die Beziehung zu deinen Kindern.
Ja, das klingt ein bisschen so, als hätte ich Glück gehabt, also im Sinne von, du hattest die Möglichkeit auszusteigen. Es ist nicht so punktuell, sondern es ist eine Wahl oder eine Wahl, dem Leben so zu begegnen. Das heißt, ich weiß, dass das, was ich erschaffen habe, liegt außerhalb meiner Programmierung. Das bedeutet aber auch, schlechte Neuigkeiten, das, was ich erschaffen habe, wenn das außerhalb meiner Programmierung liegen soll, liegt es auch außerhalb meiner Komfortzone. Also es liegt außerhalb dem, was für mich komfortabel ist. Und Komfortzone ist nicht immer nur das, was wir glauben, es ist sozusagen, ich fühle mich wohl. Sondern Komfortzone bedeutet eigentlich das, was mein Verstand geschlussfolgert hat, wie ich überlebe. Wenn ich das wiederhole, bin ich sicher. Also wenn ich die Geschichte meiner Eltern wiederhole und genauso eine Scheißpartnerschaft erschaffe, dann bin ich sicher und überlebe. Dem ist ja egal, ob ich glücklich bin oder nicht. Der möchte nur, dass ich überlebe. Evolutionär bedingt ist das die Aufgabe, die einzige Aufgabe des Verstandes, dafür zu sorgen, dass die Spezies überlebt. Das heißt, um da drüber hinauszuwachsen, muss ich über meinen Überlebensinstinkt hinauswachsen. Jedes Mal aufs Neue. Das heißt, ich habe wahnsinnig viele Phasen und Momente in meiner Partnerschaft gehabt, wo ich mich sozusagen wo ich durch diese existenziellen Ängste hindurchwachsen musste, um außerhalb der Komfortzone, außerhalb der Programmierungszone eine neue Geschichte auf meinem Theaterstück zu inszenieren zu können. Und das ist die große Herausforderung. Deswegen ist eine Säule von der Into-Being-Methode der emotionale Reifeprozess, weil das bedeutet, wir müssen lernen, mit diesen Existenzängsten zu sein. Das heißt, Panik, keine Ahnung, Verlassensangst, Unsicherheit, Trauer, also all diese ganzen Gefühle, mit denen müssen wir lernen zu sein, weil sonst werden wir uns nicht außerhalb der Komfortzone bewegen, weil alles in uns darauf programmiert ist, das nicht zu tun. Und das fühlt sich ultra intensiv an, weil das laut Verstand existenzbedrohend ist. Stimmt natürlich nicht, wirklich. Wenn ich mich jetzt mit meinem Mann streite, ist es nicht wirklich existenzbedrohlich. Oder wenn ich keinen Millionen-Business aufbaue, ist auch nicht existenzbedrohlich. Aber es fühlt sich so an, weil das einprogrammiert ist in unserem Bewusstsein. Ja. Das heißt, wir müssen immer wieder die Wahl treffen. Und ich glaube, ich gebe da gerade eine Masterclass zu, dass wir sozusagen, wie kommen wir in das Potenzial, mit dem wir hier sind? Und das ist eine kontinuierliche, immer wieder neue Entscheidung, uns der Schmerzvermeidung zu stellen. Also, dass wir nicht die Schmerzvermeidung, die in unserem Verstand einprogrammiert ist, dem hingeben, sondern dass wir bewusst wählen, keine Ahnung, es ruft mich danach, eine Weltreise zu machen, es ruft mich danach, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, es ruft mich danach, das Business zu gründen, zu skalieren, keine Ahnung. Ich will das eigentlich anders haben in meiner Partnerschaft, aber ich traue mich nicht, das anzusprechen. Es ruft mich danach, das auszusprechen, aber ich traue mich nicht. Und darüber hinaus zu wachsen, uns dem in die Zukunft projizierten Schmerz, den ich befürchte zu haben, wenn ich diesen Schritt ginge, dem muss ich sozusagen vorsätzlich wählen. Und das machen wir ja nicht. Wir sagen ja nicht, alles klar, jetzt tue ich mir weh. Das machen wir ja nicht so gerne.
Ja.
Aber das ist das, was wir machen müssen. Aber wenn wir das tun, finden wir in dem Schmerz die Schönheit des Lebens und unsere Lebendigkeit, die immer größer wird und die Macht, die Personal Power wird immer größer für die Gestaltung unseres Lebens außerhalb von dem bisher inszenierten Theaterstück.
Ich finde es total spannend, diese Suche nach diesem raus aus der Komfortzone, was ja auch so inflationär benutzt wird, aber es gibt auch dieses Unlustvermeidung, Schmerzvermeidung, Unlustvermeidung. Es gibt auch so ein psychologisches Modell. Ich habe, das ist wirklich unglaublich spannend. Ich konnte das nie so benennen. Ich habe irgendwo mal in einem Buch gelesen, mach jeden Tag was Unangenehmes. Und das mache ich jetzt seit einem Jahr und das ist super. Also das ist ja im Grunde genommen das, was, aber ich weiß noch nicht, ob ich es in dieser Höchstform mache wie du, weil ich mache nur was Unangenehmes, nicht was, wo ich denke, ich sterbe. Das mache ich nicht. Ich habe mich auch gerade gefragt, wie erkennt man denn, wenn jetzt jemand den Podcast hört, woran erkennt man, dass man in seiner Komfortzone bleibt? Und das heißt, im gleichen Theaterstück.
Also wir können davon ausgehen, dass wir immer in der Komfortzone leben. Es sei denn, wir wählen bewusst, es nicht zu tun. Also die Voreinstellung sozusagen, mit der wir ausgeliefert werden, ist Leben in der Komfortzone. Wenn wir nicht bewusst wählen, das anders zu tun, also Dinge zu tun, vor denen wir Angst haben, die uns unangenehm sind, die Gespräche zu führen, die geführt werden müssen, die wir aber nicht machen wollen, keine Ahnung, zu denken, ich würde eigentlich gerne mal lieber Neonpink tragen, aber ich traue mich nicht, dann Neonpink zu tragen, weil offensichtlich liegt Neonpink außerhalb der Komfortzone, sonst würde ich das wählen. Das heißt, es ist letztendlich egal, um welchen Lebensbereich, um welches Thema es geht. Wir können davon ausgehen, wir leben immer per Voreinstellung in der Komfortzone. Und wenn wir da raus wollen, müssen wir die Dinge tun, auf die wir vielleicht ein bisschen insgeheim Lust haben oder die wir eigentlich ganz cool fänden oder wo wir bei anderen denken, oh, das würde ich eigentlich auch gerne.
Oder verurteilen aber auch oft,
oder? Verurteilen, ja. Die wir aber nicht wählen. Das heißt, ich meine, wir würden jetzt nicht die Dinge wählen, die wir sowieso verurteilen. Die berühren nur den Schmerz, der da drunter liegt bei uns. Aber genau, also wir können einfach davon ausgehen, wir leben immer in der Komfortzone, es sei denn, wir entscheiden uns anders. Das heißt, wenn du sagst, du machst die Dinge, die mir unangenehm sind, dann ist das jeden Tag ein kleiner Schritt aus der Komfortzone. Wenn ich jetzt denke, so eigentlich würde ich gerne, keine Ahnung, mich selbstständig machen, ich würde eigentlich gerne meine erste Angestellte einstellen, ich würde eigentlich gerne mich trennen, ich würde eigentlich gerne mehr daten und all diese Dinge aber nicht tue, dann ist das ein Zeichen davon, dass ich einfach, dass ich nicht die Eier in der Hose habe. Oder im Bauch, neben der Gebärmutter, da durchzugehen.
Was ich so spannend finde, ist, weil ich habe gerade gedacht, vielleicht sagt jemand, okay, das hört sich super spannend an. Oh Gott, ich merke, ich bin in der Komfortzone. Das heißt, wir haben diese Programmierung, dass wir da bleiben, bis wir entscheiden, es anders zu tun. Und wir haben auch den Schlüssel in der Hand, weil wir ja wissen, was wir tun müssten. Du hast es jetzt gerade beschrieben mit dem neonpinken Kleid oder Oberteil oder was es war. Das heißt, wir halten gleichzeitig mit quasi dem Ort, wo wir immer sind, in der Komfortzone, den Schlüssel oder die Landkarte heraus, wie wir rauskommen könnten.
Ja, wir haben alles dazu, was es braucht, um darüber hinauszuwachsen. Das Einzige, was es braucht, ist emotionale Reife. Also die Bereitschaft, alle Gefühle zu halten, die ich bisher versucht habe zu vermeiden. Jede einzelne Entscheidung, die wir treffen in unserem Leben und bisher getroffen haben, fußt auf entweder dem Streben nach etwas, was ich besser finde, wo ich denke, da werde ich glücklicher, oder nach dem Streben des Vermeidungs von Schmerz. Aber das Problem ist, dass der Impuls zu Schmerzvermeidung deutlich stärker ist als der Impuls zu Glückerschaffung sozusagen. Das heißt, ich treffe die meisten Entscheidungen, wenn man sagt, irgendwie, es gibt eigentlich nur zwei Entscheidungen. Entweder es ist, ich habe etwas in meinem Leben, was ich gerne da nicht hätte, oder ich habe etwas nicht, was ich aber gerne da hätte. Und dann gibt es eine, antizipiere ich sozusagen, wenn ich das hätte, dann wäre ich glücklicher. Das treibt mich vielleicht an, dafür loszugehen. Aber was mich noch mehr antreibt, ist, wenn ich das nicht hätte oder wenn ich das hätte, dann hätte ich weniger Schmerz. Das treibt mich an. Das heißt, jede Entscheidung, ob ich ein Gespräch führe oder nicht, ob ich in Urlaub fahre oder nicht, was ich anziehe, was ich wähle, nicht anzuziehen, ob ich mich schminke, ob ich mich nicht schminke, ob ich, keine Ahnung, meinen Kindern erlaube, alleine länger draußen zu bleiben, ob ich, keine Ahnung, mir ein anderes Auto kaufe, ob ich mich für einen bestimmten Job bewerbe. Es ist total geil. Jede Entscheidung, wenn wir das nicht bewusst treffen, dann ist fußt jede Entscheidung auf entweder dem Streben nach, ich glaube, glücklicher zu sein, wenn ich diese Entscheidung treffe oder wenn ich das verwirkliche, oder ich glaube, weniger Schmerzen zu haben.
Und weniger Schmerzen zu haben ist aber stärker, oder?
Ist immer stärker, ja. Viel, 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 viel stärker. Sonst würden wir alle die Dinge erschaffen, auf die wir Bock haben. Wo wir glauben, oh, ich projiziere zum Beispiel in die Zukunft, wenn ich mich selbstständig mache, bin ich total glücklich. Aber ich projiziere gleichzeitig, projiziere ich zum Beispiel einen Schmerz, aber das ist so ein großes Risiko, was, wenn es nicht funktioniert und dann habe ich kein Geld und dann kann ich mir das nicht mehr leisten und dann kann ich die Wohnung nicht mehr halten und dann projiziere ich Schmerz rein und der Schmerz überlagert die Sehnsucht sozusagen nach dem, was ich auch glaube, es wäre so cool, selbstständig zu sein. Ich würde so gerne, keine Ahnung, mein Gift in die Welt bringen. Aber der Schmerz überlagert das, weil ich in die Zukunft projiziere, dass es wehtun wird oder dass ich Ängste haben werde oder dass ich mich unsicher fühlen werde, was auch immer. Und das will ich vermeiden, deswegen gehe ich nicht los, weil ich in die Zukunft projiziert habe, wie ich glaube, mich zu fühlen und dann im Jetzt eine Entscheidung treffe, die vermeide, dass ich mich so fühle.
Das ist ja unglaublich. Das sind ja unglaubliche Schlüssel, die du hier gerade teilst. Weil wie hast du denn dann, Dana, geschafft, das zu erkennen? Und das heißt, du mit allem, du lebst ja jetzt außerhalb deiner vorgegebenen in den ersten 7 Jahren deines Lebens Komfortzone.
Naja, also in Teilen, würde ich sagen.
In Teilen.
In Teilen. Also wir können das nicht. Das ist nie. Ich werde manchmal gefragt, Dana, wie viel Prozent, wurde ich immer im Podcast war, wie viel Prozent der Zeit lebst du denn bewusst? Also, keine Ahnung. Also an so richtig guten Tagen vielleicht 30%? Nach 25 Jahren Invest. Also deswegen,
Wahnsinn.
Ich lebe nicht außerhalb meiner Komfortzone, aber du wolltest.
Aber du stellst dich immer wieder der Herausforderung, nicht diese Schmerzvermeidung, sondern quasi das Hinzu zu der größeren Möglichkeit für dich. Und was passiert denn, wenn wir uns immer wieder dafür entscheiden, nicht zu denken, okay, das birgt das Potenzial für mich, sondern nee, das birgt auch den Schmerz für mich und ich mach's nicht. Was würde im Umkehrschluss passieren, wenn wir das immer wieder so entscheiden? Wenn wir wieder in dem, was auch das Größte, was mega sein könnte, sagen, ah, okay, das hat aber Schmerz, dann lieber nicht. Was würde langfristig passieren?
Also, wenn wir den Schmerz wählen, dann wählen ja den Schmerz, weil wir irgendetwas erschaffen wollen. Zum Beispiel, okay, dann führe ich jetzt das Gespräch mit meinem Partner und dann wähle ich, auch wenn ich vielleicht, keine Ahnung, unsicher bin oder wenn wir dann streiten oder was, ich wähle trotzdem den in die Zukunft projizierten Schmerz und führe das Gespräch. Dann wähle ich in dem Moment auch mehr in Alignment mit mir zu sein und potenziell die Partnerschaft zu transformieren in das, was ich mir eigentlich wünsche, anstelle von in Resignation in dieser Partnerschaft zu sein und mich zurückzuhalten und nicht reinzugeben, wie ich bin. Das heißt, einerseits erschaffen wir auf der Inhaltsebene, zum Beispiel in diesem Fall im Bereich Partnerschaft, ein neues Ergebnis, eine neue Möglichkeit, die vorher nicht da war, vorgesehen in meinem Theaterstück. Aber was halt total spannend ist, dass das zwar die Ergebnisse sind, die uns rufen. Also ich möchte mehr Nähe und Lebendigkeit und Sex oder so in meiner Partnerschaft. Das ist das, was mich ruft. Dafür gehe ich los und da investiere ich rein und bin bereit, den Schmerz in Kauf zu nehmen. Aber das größte Geschenk ist nicht das Erreichen des Ziels, sondern die Person, die ich unterwegs werde, während ich den Schmerz in Kauf nehme. Das heißt, ich werde zu einer anderen Dana, einer Dana, die noch mehr außerhalb der Komfortzone lebt, einer Dana, die noch mehr Gefühle halten kann, einer Dana, die noch mehr in Integrität mit sich selbst lebt, einer Dana, die noch bewusster und präsenter ist, eine Dana, die sich noch lebendiger fühlt, unabhängig davon, was im Leben passiert, während ich dafür losgehe. Und nebenher, deswegen meinte ich ganz am Anfang, es geht darum, sich eben nicht im Leben zu verheddern, es geht nicht darum, die bessere Partnerschaft zu führen. Weil wenn ich dafür ausschließlich losgehen würde, dann hätte es ja nicht funktioniert, wenn das nicht daraus entsteht. Wenn ich das Gespräch führe und wir streiten uns so doll, dass wir uns dann trennen. Mhm. Wenn ich aber in der Absicht bin, immer bewusster und präsenter zu leben und ich dann losgehe, dafür das anzusprechen und dann tatsächlich Trennung passiert, dann weiß ich, okay, das war offensichtlich, was ich bisher gelebt habe, nicht Alignment mit der Person, die ich eigentlich bin. Und meine Lebendigkeit, die eigentliche Dana, die hätte in dieser Partnerschaft nie stattfinden können. Deswegen ist Trennung passiert. Das heißt, ich bin unterwegs mehr ich selbst geworden, auch wenn ich das Ergebnis, wofür ich losgegangen bin, vielleicht gar nicht erreicht habe. und treffe dann 3 Tage später den Mann meines Lebens, mit dem ich das leben kann, wofür ich eigentlich losgegangen bin. Oder aber ich erreiche das Ziel und es ist tatsächlich so, dass wir dadurch einander näher kommen und lebendiger und es einfach super viel, viel, viel schöner wird, dann erreiche ich das Ziel, aber dennoch geht es nicht um das Ziel, sondern es geht darum, wer ich unterwegs geworden bin, auf dem Weg dahin.
Ich finde das wirklich unglaublich interessant, weil du gehst auch in Vorinvestment mit einer Person, die du vielleicht noch gar nicht bist, die du aber merkst, dass wo die Potenz in dir ist, dass du sie bist und transferierst das in das jetzige Leben, also dass es wieder im Spiel dann quasi sein. Mit einer Möglichkeit von dir und dem noch nicht gewussten Ergebnis, was beispielsweise mit deinem Partner im Gespräch dann rauskommt. Also das hört sich für mich gerade so an, da investiert man ja ganz schön viel out of the comfort zone, so irgendwie.
Ja. Ich sage immer, Leben, bei mir gibt es Leben in der Lernzone.
Wahnsinn.
Deswegen sage ich auch mal, bei mir komm nicht zu mir, wenn du sagst, du möchtest dich besser fühlen. Weil die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du dich oft nicht so gut findest, weil wir leben hier in der Interviewing-Welt so oft, wie es geht, außerhalb der Komfortzone, was bedeutet, dass du bewusster wirst, lebendiger, du wirst aus einem tiefen inneren Frieden immer mehr leben. Aber das bedeutet auch, dass du immer die bisher als unangenehm bewerteten Gefühle haben wirst, weil du immer wieder wählst, dich aus der Komfortzone rauszubewegen und diese Gefühle durch dich durchfließen zu lassen. Allerdings, was passiert unterwegs, wenn wir das immer mehr machen, ist, dass wir alle Gefühle einladen können. Also, dass wir weniger Abneigung haben gegenüber den Gefühlen, die wir als schlecht oder negativ bewerten, sondern dass wir die Schönheit im Schmerz finden. Das ist so ein bisschen wie, wenn du zu einer Beerdigung gehst, dann ist da ja wahnsinnig viel Trauer und Schmerz und Tränen. Und gleichzeitig ist es oft so, dass wir einfach wahnsinnig viel Liebe empfinden in genau dem Moment. Weil die Liebe, also der Schmerz ist nur so stark, wie die Liebe gewesen ist oder wie die Liebe ist zu der Person, die wir verloren haben. Das heißt, Schmerz und Liebe, wenn man das jetzt irgendwie gegenüberstellen will, oder Angst und Liebe oder Schmerz und Lebendigkeit, die liegen eigentlich auf dem gleichen, die befinden sich eigentlich an dem gleichen Ort. Aber je mehr wir versuchen, die negativen Gefühle in Anführungsstriche abzuschneiden, desto mehr schneiden wir, weil die an dem gleichen Ort liegen, auch unsere Lebendigkeit, die Dankbarkeit, die Fülle, die Verbundenheit, die Nähe schneiden wir gleichzeitig mit ab. Das heißt, je mehr wir die so-called negativen Gefühle lernen einzuladen, desto mehr finden wir in der Angst, in dem Schmerz, in der Verletzlichkeit, in der Unsicherheit, in der Trauer die Liebe des Lebens, die da drin enthalten ist, die Lebendigkeit. Und dann holen wir uns sozusagen das ganze Spektrum der Gefühle zurück und fühlen uns so lebendig wie noch nie zuvor.
Wahnsinn. Sich abschneiden und es einladen, ich habe mir gerade gedacht, wenn du so ein Baumdiagramm aufmalen müsstest, ist alles mit so ganz vielen, also alles hat so, es ist wie so ein, weißt du, wie ich meine, es hat alles so viele Teilbereiche an sich, wie die Sachen untereinander vernetzt sind und in deinem Gehirn, in deinem Kopf, es ist alles so schon so super gut vernetzt irgendwie. Also Dana, ich freue mich wirklich von Herzen, dass du da warst. Ich bin wirklich begeistert von, wie dein Gehirn denkt. Mir gefällt das hinter dem Verstand total. Da wäre ich auch gerne ein bisschen mit dir. Also mir gefällt das, wie klug du. Also es gibt ja immer Menschen, die erzählen Sachen und Menschen, die machen Sachen. Und ich finde, bei dir ist beides vorhanden. Du machst es und du kannst es dann noch verbalisieren. Deswegen vielen Dank, dass du da warst. Ich verlinke alles zu dir in den Shownotes. Und ich finde, zum Thema zuckerfrei werden, darum geht es genau, dass man nicht nur denkt, ich lasse jetzt den Donut weg, sondern ich finde, das ist alles ein Durchdringen vom Bewusstsein. Ich hoffe, es war spannend für euch. Ich war wirklich total froh einfach über dieses Wissen mit dieser Komfortzone und ich hoffe, dass du das auch für deine zuckerfreie Komfortzone, out of comfort zone, nutzen kannst, dieses Wissen. Und ich wollte unbedingt noch was mit euch teilen. Ich kriege ja ganz oft auch die Nachfrage, Lea, woher holst du deine Datteln für die Rezepte, für die zuckerfreien Süßigkeiten, die ich immer mache? Ich mache immer Torten, Tarts, Oreos und Co. und püriere mir da immer selber meine Datteln und nutze hier wirklich diese Plattform, um die Sachen zu zeigen, die wir wirklich wahrscheinlich niemals finden werden in irgendeinem Supermarkt. Und wahrscheinlich noch nicht mal bei Dance oder irgendeinem Bio-Supermarkt. Und wollte dir heute wirklich die Königsdisziplin der Dattelauswahl vorstellen von Nara Food. Ich weiß nicht, ob du Nara Food kennst. Ich verlinke sie in den Shownotes. Das ist eine Brand, die etliche verschiedene Datteln haben und die für mich mein Dattel-Universum, also mein Süßungsmittel, mit dem ich meine ganzen Süßigkeiten süße, nämlich mit Datteln, ohne raffinierten und ohne Industriezucker, nutze. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich bist du auch im Team Mejol-Datteln pürieren und reintun ins Essen, aber es gibt so viel mehr Sorten an Datteln, die man wirklich noch anders einsetzen kann. Und die gibt's da alle. Also vielleicht kennst du nur Mejol, das war für mich am Anfang auch in meinem Universum und das ist total okay. Aber es gibt zum Beispiel Aiwa-Datteln, die kann man zur Geburtsvorbereitung nehmen. Also die haben richtig auch so medizinischen Hintergrund, also gerade für schwangere Frauen. Oder es gibt die Glenur-Datteln. Das sind Datteln, die fast wie Honig schmecken. Die sind nicht ganz so weich, aber die kann man sogar für Salate gut nutzen, weil die nicht ganz so wie diese fette Mejol sind. Oder Kidri-Datteln, die sind würziger, die haben auch eine ganz rote Farbe. Die kann man auch füllen mit was Herzhaftem. Also die haben so ein bisschen diesen marokkanischen Touch. Es gibt Segai-Datteln, das sind zweifarbige Datteln. Oder Sukari, die sind, finde ich, noch süßer als unsere Mejols. Oder Mejol-Datteln, ich sag mal Mejol, aber Mejol-Datteln. Also, und was ich so cool daran finde, ist, dass wir machen ja immer Dattelmus oder du pürierst ja wahrscheinlich auch deine Datteln selbst für zuckerfreie Süßigkeiten oder was du dir machst. Und das ist so krass, ich hätte am liebsten alle immer da, aber natürlich ist es nie so, aber die Sachen schmecken auch anders. Ich werde jetzt auch in meinen Rezepten immer mal wieder gucken, ob ich auch noch andere Dattelsorten davon empfehle, weil auch die Geschmäcker sich absolut verändern können. Und wirklich, es gibt so viele verschiedene. Es gibt zum Beispiel auch die Mazzafati-Dattel, die ist fast ein bisschen fruchtig, auch sehr dunkel. Die ist wie die alleine, die ist wie so eine perfekte Praline auch. Das wollte ich mit euch teilen. Über mich gibt es einen Rabattcode über zuckerfrei. Das verlinke ich euch alles in den Shownotes. Und wirklich rein aus Interesse, schaut da mal vorbei, weil die Dattelwelt ist groß. Und in meinem letzten Post habe ich auch einmal über die Heilwirkung von Datteln gesprochen, weil Datteln sind nicht nur unsere Industriezucker-Alternative. Datteln sind ein Heilmittel. Datteln können wirklich heilen. Datteln, man sagt ja auch Kleopatra, die hat sich immer mit Datteln eingedeckt. Also die Natur hat uns Datteln, also in Perfektion und Vielseitigkeit, ich habe es ja gerade genannt, gegeben. Und Datteln, also die verschiedenen Dattelsorten haben B6, E, C-Vitamine, Mineralstoffe, Kalium, Magnesium, Eisen, full of Ballaststoffe, Antioxidantien, können dein Immunsystem stärken. Ich bin bis heute sicher, dass ich deswegen so wenig krank bin. Können dich schützen, wenn du ganz viel Stress hast. Hilft es manchmal einfach, eine Dattel zu essen. Oder kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen. Oder ja, auch wenn du immer Heißhunger hast und denkst, ich will was essen. Wirklich, alle sagen mir ja, Datteln haben ja auch Zucker, haben Fruchtzucker, ja. Aber Datteln haben diesen fetten Ballaststoff und beugen Heißhunger und Energiemangel vor. Also du wirst dadurch keinen Heißhunger mehr haben. Und besonders die Aiwa-Dattel, von der ich gerade erzählt habe, die gilt wirklich als in ganz vielen Traditionen auch als schützend oder heilend. Gerade für schwangere Frauen oder in der Stillzeit wird die Aiwa-Dattel immer benutzt. Also auch da zu gucken. Und ich finde es so krass, ich weiß nicht, wer von euch vielleicht vegan oder vegetarisch lebt, aber bei den Veganern und Vegetariern fehlt oder besonders den Veganern fehlt generell Vitamin B12. Was vermehrt zu Panikattacken oder depressiven Verstimmungen führen kann. Die B-Vitamine sind so eine Familie und die zusammen, also die sollte man dann eher am besten supplementieren. Aber vor allen Dingen das Tryptophan. Tryptophan, kannst du mal lesen, ist das mit Serotonin das Wohlfühl, also der Wohlfühl, ja, Neurotransmitter. Es ist extrem relevant, damit wir uns gut fühlen. Und das ist auch wirklich enthaltene Datteln. Dieser ausgeglichene Serotoninhaushalt, also unser Glückshormon, verbessert die Stimmung und fördert unser Wohlbefinden, dass wir uns gut fühlen, dass wir uns erden. Und auch wirklich hat wirklich Auswirkungen auf unser Nervensystem, auf unseren Sympathikus und Parasympathikus. Und ich glaube, auch eine meiner nächsten Folgen wird, welche Nahrungsmittel du für dein Nervensystem nutzen kannst. Damit habe ich mich extrem beschäftigt in letzter Zeit, weil ich einfach dachte, es kann nicht sein, dass manche Dinge so sind, wie sie sind. Und Datteln, kann ich dir sagen, das war für mich ein Game Changer in meinem Leben, wirklich. Und Und was ich so cool finde, die haben alle, also da gibt es wirklich alle Sorten. Ich finde es unfassbar wertvoll. Und genau, verlinkt ihr Nara Food natürlich auch in den Shownotes. Und ja, also Rabattcode ist zuckerfrei. Also ihr Lieben, ich umarme euch, schaut super gerne vorbei. @zuckerfrei beginnt im Kopf bei Instagram oder bei TikTok. Schön, dass ihr mit auf der Reise seid. Alla prossima, denn zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.